Deutschlandfunk. Information und Musik.
Über Geld spricht man nicht, man hat es. Ein alter Spruch, der gerade in diesen Tagen ziemlich überholt scheint. Jedenfalls für einen Großteil der Menschen in Deutschland. Für all diejenigen nämlich, die gerade immer weniger Geld in der Tasche haben. Wegen der gestiegenen Preise für Mieten, für Lebensmittel und für Energie. Und die sich vielleicht gerade fragen, wovon sie eigentlich noch Weihnachtsgeschenke für die Kinder kaufen sollen, wenn am Ende des Monats gar nichts mehr übrig bleibt. Und wenn man Geld nicht hat, dann wird es gezwungenermaßen zum Thema. Man muss sich damit befassen und im Zweifelsfall auch darüber sprechen. Die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser hat genau das getan. Sie hat mit Menschen über Geld gesprochen und aus diesen Gesprächen ist ihr neues Buch entstanden. Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht, so heißt es. Erschienen ist es im Rowohlt Verlag. Ganz am Anfang dieses Buches schreibt Mareike Kaiser über ihre eigene Beziehung zu Geld und sie sagt, das sei eine toxische Beziehung. Was ist da schiefgelaufen zwischen ihr und dem Geld, habe ich Mareike Kaiser als erstes gefragt.
Ja, meine Gefühle sind einfach ziemlich ambivalent zu Geld. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wenn Sie an Geld denken, fühlen Sie was?
Gute Frage. Nicht wirklich, nee.
Ah, interessant. Weil die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die fühlen was. Die fühlen zum Beispiel Angst oder verbinden mit Geld Glück oder Freiheit, Sicherheit, Stärke. Also entweder ganz starke gute Gefühle und ganz starke schlechte Gefühle. Und ich beginne ja mein Buch mit dem Satz, ich hasse Geld. Und das war so der Ausgangspunkt meiner Recherche. Und ich habe dann während der Recherche und während der Gespräche mit den Menschen festgestellt, es ist gar nicht wirklich das Geld, das ich hasse, sondern die Verteilung von Geld.
Die Verteilung von Geld, sagen Sie. Da kommen wir bestimmt gleich noch ausführlicher drauf zu sprechen. Sie fordern in diesem Buch unter anderem, dass wir in unserer Gesellschaft insgesamt mehr über Geld sprechen müssen. Und Sie machen da mit diesem Buch ja direkt selbst den Anfang. Warum finden Sie das wichtig, dass wir über Geld reden?
Ja, eins dieser Gefühle, die es gibt zu Geld oder rund um Geld, ist Scham. Vor allem, wenn Menschen von Armut betroffen sind, also wenig bis kein Geld haben, dann wird ganz oft von Scham gesprochen. Dann will man nicht darüber sprechen, schämt sich, fühlt sich nicht gut. Und der einzige Weg gegen Scham ist, darüber zu sprechen. Und dann zu merken, wenn man darüber spricht, es geht nicht nur mir so. Und vielleicht bin ich auch nicht selbst schuld. Das ist ja so eine Erzählung in unserer Gesellschaft. Wenn wir wenig Geld haben, dann sind wir nicht fleißig genug gewesen, haben uns nicht stark genug angestrengt. Und darüber zu reden und sich mit anderen darüber zu verbinden, ist total wichtig. Und gleichzeitig, wie schon angeklungen, mit der ungerechten Verteilung von Geld, auch da sehen wir das ja nur, wenn wir drüber sprechen. Wenn wir mit unserer Kollegin darüber sprechen, hey, wie viel verdienst du eigentlich im gleichen Job mit der gleichen Arbeit? Und ich glaube, wenn wir das mehr machen würden, dann würden wir auch im Kleinen schon sehen, wie ungerecht Geld verteilt ist.
Und warum ist es denn so, dass Geld für viele Menschen offensichtlich immer noch ein Tabuthema ist? Warum reden wir so ungern darüber? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ja, ich glaube, das ist eben diese Erzählung der Leistungsgesellschaft, die wir in Deutschland haben. Also so ein bisschen auch diese Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär, dass das so jeder schaffen kann und man muss sich eben einfach nur doll genug anstrengen. Und dann merken aber viele Menschen, für alle stimmt das gar nicht. Und auch alle Statistiken zeigen ja, dass das nicht funktioniert. Also sozialer Aufstieg von unten nach oben wird eigentlich immer unwahrscheinlicher und hängt eben damit zusammen, ja, in was für eine Familie wir geboren sind, ob wir von Rassismus betroffen sind oder nicht, ob wir eine Behinderung haben oder nicht. Das alles sind Merkmale, die das beeinflussen. Und wenn wir aber nicht darüber sprechen, dann legen wir das ja nicht offen, dass das kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles. Und damit bleibt es ja auch immer so und verfestigt sich so. Also das ist quasi wie so eine Spirale, die sich immer weiter dreht, wenn wir nicht drüber sprechen.
Für Ihr Buch haben Sie mit verschiedenen Menschen über Geld gesprochen. Menschen mit sehr wenig Geld, Menschen mit etwas mehr Geld, Menschen mit sehr viel Geld. Und Sie haben all diesen Menschen immer dieselben Fragen gestellt. Zum Beispiel so Fragen wie, wie viel Geld ist genug? Oder welche Gefühle hast du zu Geld? Das ist die Frage, die Sie mir vorhin auch gestellt haben. Mhm. Welche Antworten haben Sie da am meisten ins Grübeln gebracht? Vielleicht nennen Sie uns mal ein, zwei Beispiele.
Ich porträtiere zum Beispiel einen 85-jährigen Rentner, der nur über die Runden kommt, weil er Pfandflaschen sammelt und das aber eigentlich körperlich auch gar nicht mehr gut kann. Also der ist nicht mehr gut zu Fuß, seine Heizung zu Hause funktioniert nicht. Also wirklich eine Begegnung, die mich schon auch bedrückt hat. Und ihn habe ich eben auch gefragt, wie viel Geld ist genug? Und er hat gesagt, ach, eigentlich das, was ich habe. Ich komme ja so über die Runden. Und gleichzeitig habe ich jemand anders porträtiert. Das ist so ein Selfmade-Multimillionär, der sich wirklich so aus eigener Kraft hochgearbeitet hat und jetzt sehr reich ist. Und eine andere Frage war ja zum Beispiel, was ist das Beste, was man sich mit Geld kaufen kann? Und darauf hatte er gar nicht so richtig eine Antwort. Also es ging eben um Wünsche, was er noch erreichen will, was er sich noch kaufen will. Und da war gar nicht mehr so ein konkreter Wunsch. Und das so im Gegensatz, also an dem einen Tag eben diesen Rentner zu treffen und zu hören, ja, eigentlich reicht's ja. Und an dem anderen Tag direkt danach den sehr reichen Mann, der eigentlich gar nicht weiß, was er sich alles von dem Geld kaufen soll, das war dann schon ein krasser Gegensatz.
Die ungleiche Verteilung von Geld in Deutschland haben wir gerade schon kurz angesprochen. Das ist ja einfach Fakt. Und die Kluft zwischen Arm und Reich ist in den letzten Jahren deutlich größer geworden. Darauf weisen auch Soziologen und andere Wissenschaftlerinnen immer wieder hin. Was denken Sie, hat das für Folgen für unsere Gesellschaft insgesamt, für unser Miteinander?
Ja, Geld bedeutet ja nicht nur Geld, sondern auch Macht, gesellschaftliche Teilhabe. Wo können wir dabei sein? Wo können wir nicht dabei sein? Wo werden wir ausgeschlossen? Und wenn immer mehr Menschen das Gefühl haben, sie können nicht dabei sein, dann macht das natürlich auch was mit am Ende auch einem Vertrauen in Demokratie. Wenn wir das Gefühl haben, wir werden ausgeschlossen, unsere Stimme wird nicht gehört, dann wird, glaube ich, die Beteiligung an Demokratie auch immer unwahrscheinlicher. Und das ist natürlich für uns alle am Ende schlecht.
Sie fordern in Ihrem Buch eine sozialpolitische Zeitenwende, damit das Geld langfristig gesehen gerechter verteilt wird. Wie genau könnte das aussehen, so eine Zeitenwende?
Also ich glaube, was mir da so wichtig ist, ist, dass wir als Gesellschaft uns überlegen, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich sein und in welchem auch wirtschaftlichen System wollen wir leben. Aktuell ist es ja der Kapitalismus und da ist so der größte Wert Profit und Profitmaximierung im besten Fall. Und wir sehen ja aber auch rund um die Klimakrise, dass das einfach so nicht mehr weitergeht. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Also müssen wir das ja schon irgendwie ändern. Und meine Vorstellung wäre, dass wir ändern, was eigentlich unsere wichtigsten Werte sind. Also dass wir überlegen, okay, Geld und Profit kann es einfach nicht sein, weil wir dann als Gesellschaft irgendwann kollabieren. Aber vielleicht könnten wichtige Werte einer Gesellschaft sein, Fürsorge, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir solidarisch miteinander sind. Und wenn wir das als Gesellschaft wollen, dann würde das eben bedeuten, es braucht andere Rahmenbedingungen, vor allem politische Rahmenbedingungen. Und eine Sache, die finde ich in der aktuellen Situation unbedingt politisch angegangen werden müsste, ist die armutsfeste Kindergrundsicherung. Die steht ja sogar im Koalitionsvertrag, aber da passiert leider noch nicht so richtig viel. Im Moment sind 16% der Menschen in Deutschland von Armut betroffen. Das sind richtig viele Menschen. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen. Das müssen wir einfach verändern. Und darin sehe ich eben auch eine sozialpolitische Zeitenwende. Also dass eben Sozialpolitik in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht Wirtschaftspolitik von Ressourcen, die es eigentlich bald gar nicht mehr gibt.
Nun ist es allerdings nicht so, dass gar nichts passiert wäre in letzter Zeit, um die Armut in Deutschland zu bekämpfen. Also der Mindestlohn wurde auf 12 Euro erhöht. Es gab mehrere sogenannte Entlastungspakete. Kommendes Jahr wird das Hartz-IV-System ersetzt durch das Bürgergeld. Warum reicht Ihnen das noch nicht?
Die ganzen Dinge, die Sie angesprochen haben, sind aus meiner Perspektive keine Bekämpfung von Armut, sondern einfach eine Anpassung an die Inflation. Zum Beispiel der Mindestlohn, der jetzt auf 12 Euro ist, der stammt ja aus einer Zeit vor der Inflation und ist einfach aus meiner Perspektive eine Anpassung daran. Wirkliche Bekämpfung von Armut würde für mich anders aussehen. Das wäre eben die Kindergrundsicherung. Das wäre dann aber eben auch das Bürgergeld, wie es eigentlich mal ausgestaltet wurde. Auch da sind ja die Sätze, sagt der Paritätische Wohlfahrtsverband, ist auch nur eine Anpassung an die Inflation, aber sind immer noch keine armutsfesten Sätze. Also da müsste schon sehr viel mehr passieren als das, was passiert ist bisher.
Was also wären Ihre ganz konkreten Forderungen an die amtierende Regierung? Was müsste jetzt sofort passieren?
Was mir total wichtig wäre, ist, dass man andere Menschen in den Fokus nimmt oder mehr Menschen in den Fokus nimmt. Denn was die Politik aktuell macht, ist eigentlich immer die Mittelschicht zu adressieren. Sowohl Christian Lindner als auch Friedrich Merz, aber auch Olaf Scholz, von denen hat man in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, den Mittelstand entlasten, den Mittelstand entlasten. Dahinter steckt ja auch am Ende eine Verachtung von Armutsbetroffenen. Denn es bedeutet ja, der Mittelstand darf auf keinen Fall in die Armut abrutschen. Was dabei aber nicht betrachtet wird, ist, Deutschland ist immer noch ein sehr, sehr reiches Land. Es gibt unglaublich viele, unglaublich vermögende Menschen hier. Das heißt, das Geld würde irgendwo liegen, mit dem man die Armut bekämpfen könnte. Aber das wird nicht genutzt. Und das ist was ich mir von der Politik wünsche oder was ich auch fordere. Nicht zu schauen, okay, wie kommen die jetzt über die Runden, denen es immer noch okay geht, sondern wie können wir verhindern, dass 16% der Menschen in Deutschland von Armut betroffen sind.
Und ganz konkret würde das dann heißen, eine Vermögenssteuer einzuführen, oder?
Zum Beispiel. Es gibt ja die Organisation Tax Me Now. Da habe ich in meinem Buch auch mit der Marlene Engelhorn gesprochen, die sich dort engagiert. Eine Millionenerbin, die eben auch sagt, sie versteht es nicht, sie möchte dieses Geld nicht, sie möchte, dass das demokratisch verteilt wird. Und dem würde ich mich anschließen, ja.
Sie haben sich in diesem Buch auch die eigentlich philosophische Frage gestellt, was macht Geld mit uns Menschen, wenn wir es haben oder wenn wir es eben nicht haben? Haben Sie darauf eine befriedigende Antwort gefunden?
Was ich auf jeden Fall rausgefunden habe, ist, dass Geld klein oder groß macht. Also im Sinn von, wie viel bin ich eigentlich wert? Und das ist ziemlich schlimm, finde ich, dass so ein Selbstwert auch davon abhängt. Aber das habe ich auf jeden Fall bei eigentlich allen meinen ProtagonistInnen und auch bei mir selbst gemerkt. Wenn wir von Armut betroffen sind, wenn wir uns jeden Tag um existenzielle Dinge Sorgen machen, irgendwo hingehen müssen als Bittstellerin dafür, dass unsere Existenz gesichert ist, dann ist das natürlich keine Grundlage, irgendwo hinzugehen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so, das ist aber meine Meinung und das finde ich und so soll das jetzt laufen. Sondern im Gegenteil, man wird immer kleiner, man hat das Gefühl, meine Stimme ist nichts wert, ich werde nicht gehört, ich bin eh egal. Und auf der anderen Seite sind Menschen, die viel Geld haben, die sind es gewohnt, dass ihnen zugehört wird. Sie haben natürlich auch oft durch Bildung, die ja auch oft erkauft wird, die Möglichkeiten, sich eloquent auszudrücken, haben die richtigen Wörter gelernt, die richtigen Codes, sich in den bestimmten Räumen richtig zu verhalten. Und dann wird diesen Menschen zugehört. Und das macht unter anderem auch Geld.
Was war für Sie ganz persönlich die wichtigste Erkenntnis nach Ihren Recherchen? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben Ihr Buch begonnen mit dem Satz, ich hasse Geld. Hat sich Ihr Verhältnis zum Geld verändert? Konnten Sie Frieden schließen mit dem Geld?
Ja, mit dem Geld an sich schon, aber mit der Verteilung nicht wirklich. Also ich glaube, da hat mich die Recherche nochmal noch kritischer gemacht, weil ich das einfach noch weniger verstehen kann, nachdem ich jetzt diese Zahlen der Verteilung kenne, dass das so ist, wie das ist. Ich würde aber eben nicht mehr sagen, ich hasse Geld, denn Geld ist eigentlich schon eine ganz gute Erfindung der Menschheit und eine sehr erfolgreiche ja auch. Also Geld wird ja auch definiert als sowas wie eine Sprache und das ist eine sehr leicht zugängliche Sprache. Schon Schulkinder in der Grundschule verstehen Geld, verstehen, wie das funktioniert, können das zählen, ausgeben, wissen, wie das alles geht. Und ich glaube, darin liegt auch eine Chance. Also wenn wir als Menschen Geld erfunden haben, dann können wir auch erfinden, ja, wie wir damit vielleicht auch besser und gerechter umgehen können.
Das hofft die Journalistin und Autorin Mareike Kaiser, die sich in ihrem neuen Buch Gedanken macht über Geld und Gerechtigkeit.